Zur Spurensuche begrüße euch ganz herzlich hier am Abend der Jugend. Nikolaus, schön, dass ihr dabei seid. Die gute Tat im Advent, so war eine Sendereihe bei uns hier bei Radio Horeb genannt, die jeden Tag eine gute Tat vorgestellt hat, mit anderen Worten gezeigt hat, wie man dem Nächsten Liebe zeigen kann und wie man die Nächstenliebe konkret machen kann. Auch hier am Abend der Jugend wollen wir euch zwei solche gute Taten vorstellen und wir starten direkt mit der ersten. Das ist ein Interview mit Pedro Holzhey. Er ist der Leiter der Vereinigung Set Free, die sich um Gefangene kümmert. Und wie das jetzt konkret aussieht, werdet ihr von ihm selbst im Interview hören. Viel Freude damit.
Pedro Holzhey, du bist Geschäftsführer von Set Free geworden, also von dieser Organisation, die ihr selber gegründet habt, du noch in der Gefängniszeit mit dabei, um anderen Gefangenen zu helfen. Ihr versucht eben unter anderem vor allem die Menschen zu erreichen und sie weiter zu begleiten, auch in der Zeit nach der Haft. Aber eine Arbeit, die du für Set Free auch machst, ist, da gibt es eine Kooperation mit Radio Horeb, auch Radios zu verteilen in den Gefängnissen. Pedro, kannst du vielleicht kurz sagen, was das für ein Engagement ist?
Ja, die Vision, die Radio Horeb entwickelt hat und bei der ich mit aufgesprungen bin, ist ein Radio, letztendlich auch das Angebot eines christlichen Radios an die Orte zu bringen, wo es normalerweise nicht hinkommt oder nur schwer empfangen werden kann. Und dazu gehören eben auch Gefängnisse. Und ich bin so mit Radio Horeb in Kooperation, beziehungsweise unser Verein, dass wir unsere Verbindungen versuchen zu nutzen in die Gefängnisse, um dort Verantwortliche zu finden, die offen dafür sind, dass dort Gefangene, die sich entweder besonders auf den Weg machen oder die besonders bedürftig sind, gute Radiogeräte bekommen können, auf denen sie, wenn sie möchten, eben auch Radio Horeb oder andere christliche Angebote hören können, aber nicht hören müssen. Und insofern bin ich gerade dabei, die Gefängnisse anzugehen, wo wir Kontaktpersonen haben und nachzufragen, ob dort Offenheit ist. Und bisher war Offenheit, also das Gefängnis in München, das Gefängnis in Straubing und weitere werden folgen, haben schon Ja gesagt und die ersten Radios sind verteilt. Und ich würde dazu aufrufen, dass Gefangene, die das jetzt hören oder auch Angehörige von Gefangenen an Radio Horeb schreiben, an den Hörerservice und darauf aufmerksam machen, dass jemand ein Radio benötigen würde. Und dann bekommen wir das und ich hoffe, wir können dem abhelfen. Und es werden hoffentlich viele Radios in Gefängnisse verteilt werden. Das Ganze ist natürlich kostenlos für die Inhaftierten.
Pedro, du warst selber ja viele, viele Jahre im Gefängnis, auch dein Glaubensleben immer weiter vertieft. Hat dich da Radio Horeb auch ein Stück weit begleitet?
Also ich habe Radio Horeb kennengelernt dadurch, dass das Programm auslag im Gottesdienstraum und habe dann da mal reingehört nach und nach. Allerdings erst, als ich mit Set Free unterwegs war, also so ab 2006, 2007, weil ich dann gemerkt habe, dass auf der Knast- und Szenefunksendung, die an jedem vierten Montag im Monat um 22 Uhr ausgestrahlt wird, eben Themen besprochen werden, die ganz speziell für Gefangene sind. Und seitdem habe ich diese Sendung gehört und nach dann auch immer mehr andere, die sich in Richtung Lebenshilfe gehen.
Pedro, dein Tiefpunkt im Leben war ein Wendepunkt, der hat dich zu einem Leben geführt, das du vorher wahrscheinlich kaum so gekannt hast, auch ein Leben an Gottes Hand, mit Geschwistern unterwegs im Glauben. Du hast also erstmal einfach mit diesem Seelsorger gesprochen. Da war der Gedanke an Gott wahrscheinlich, wenn da ein Seelsorger vor einem sitzt, ein katholischer, irgendwo auch im Raum.
Oder? Ja, das ist richtig. Aber es war jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der mich holt, um mich katholisch zu machen, sondern der hat mir die Chance gegeben, etwas von der Seele zu reden, wozu ich sonst wahrscheinlich nicht die Chance gehabt oder auch nicht gesucht hätte. Ich hätte gar nicht gewusst oder ich hätte mich an niemanden gewendet von mir aus. Hätte ich nicht gemacht. Ich hätte es versucht, mit mir selber auszumachen, wie immer.
Und wie bist du dann auf Gott gekommen?
Also die Annahme, die ich von dem Mann erfahren habe und auch die Kommentare und dass er auch gesagt hat, es gibt Geschichten wie deine viele und anderen Menschen geht es so und so und es braucht auch Zuversicht, es braucht auch Hoffnung und es gibt auch Hoffnung, Und da ist ein Glaube, der Hoffnung und Halt geben kann, hat mich natürlich schon neugierig werden lassen, sagen wir es mal so. Und da ich so ein ziemlich kopfgesteuerter Mensch bin, habe ich dann irgendwann von mir aus gefragt, ob ich mal eine Bibel haben könnte und habe die dann mitgenommen und habe die von vorne bis hinten durchgelesen, Buchstabe für Buchstabe. Einfach um zu wissen, aus welcher Ecke kommt dieser Mensch, was vertritt der, woran glaubt der? Und der hat das dann, so wie ich das gelesen habe, habe ich ihn dann abgecheckt und habe gesagt, lebt der denn das, was da drin steht? Und der hat es gelebt. Und das hat mir Respekt abgerungen. Da habe ich gesagt, also da steht was drin und dieser Mensch, der lebt das. Und wenn das so ist, dann muss das ein guter Glaube sein. Das war so meine erste Annäherung ganz über den Kopf an die Heilige Schrift. Ne?
Also der Zeuge, der mit seinem Leben das bestätigt hat, geschrieben hat, was da in dem Buch stand.
Ganz genau, ja.
Aber von da dann hin, gab es dann irgendwann einen Schritt auch zum persönlichen Gebet, zur persönlichen Beziehung?
Also ich habe ja dann im Rahmen des Bibellesens, habe ich ja dann das Vaterunser entdeckt und bin ungefähr in der Phase, das war so noch 4 Wochen oder sowas, hat er mich auch gefragt, ob ich Interesse hätte an sozialchristlichen Gesprächsgruppen, also Gruppenseelsorge teilzunehmen. Und ich habe dann nach kurzem Zögern gesagt, naja, kann ich mir mal anschauen, weil dann, da sind auch andere Betroffene, vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Und da habe ich dann das erste Mal angefangen, mich also außer mit diesem einen Menschen auch noch mit anderen auf den Weg zu machen in Richtung Glauben, die auch ähnliche Erfahrungen hatten wie ich, und habe gemerkt, dass das sehr, sehr gut tut.
Das ist also am Anfang sehr stark von Menschen begleitet gewesen. Ich meine, es gibt ja immer wieder auch, wir haben das auch in Sendungen oft gehabt, Gefangene, die berichten, dass sie dann irgendwann mal angefangen haben zu beten und dann so ein ganz starkes Gefühl einer Gegenwart gehabt haben. Ich meine, für dich war es ja ein wenig so ganz am Anfang, als du geredet hast, du hattest ja schon von Anfang an das Gefühl, du redest nicht gegen die Wand, sondern irgendjemand ist irgendwie da.
Ja, und das Gefühl hatte ich auch weiterhin. Also ich habe diese Gespräche oder dieses Aussprechen auf der Zelle weiter beibehalten, ermutigter als vorher. Er hat mich dann mit in den Gottesdienst genommen und hat gesagt, schauen Sie es einfach mal an. Ich hatte das ja so noch nie erlebt. Vielleicht gibt Ihnen das ja auch was, also dass dann eine sehr feierliche Form und gemeinsames Gebet und auch sogar gemeinsamer Gesang, wir hatten einen schönen Kirchenchor in Stadelheim, da stattgefunden hat, das hat mir dann wieder neue Aspekte eröffnet und ich habe gesehen, da kann noch viel mehr dahinter sein und habe die Bibel dann auf eine ganz andere praktische Art und Weise kennengelernt und auch in handelnden Personen. Und mir hat es gut getan. Ich bin dann von da an gerne in den Gottesdienst gegangen. Auch wo ich noch kein Christ war. Ne?
Wie konnte es dahin kommen, dass du dir selber vergeben konntest?
Also die Beziehung, die ich zu Gott begonnen habe, ist immer tiefer geworden und hat mich wirklich aus allem rausgezogen. Das muss ich schon so sagen. Aber es ging immer nur bis zu diesem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme in tiefster Ehrfurcht an, dass Gott mir vergeben möchte. Und so habe ich mich auch verhalten. Aber was immer die Hemmschwelle war, dass ich nicht mehr selbst vergeben kann. Und in einem relativ tiefen Augenblick im Rahmen dieser Begegnungswochen, die wir da hatten, ist es zu einem Gespräch mit den Ehrenamtlichen gekommen, bei dem es um ein Bild ging, in dem er sagte, bring doch deine Schuld vor Jesus. Bring doch deine Schuld vor Jesus und bitte ihn, dass du dir vergeben kannst. Und ich habe das versucht und das ging erst nicht. Und dann ist mir ein Bild gekommen, dass ich gesagt habe, wenn Gott mir die Schuld vergibt, wer bin dann ich, dass ich mich über ihn stelle und mir meine Schuld nicht vergebe? Wie kann es sein, dass Gott so groß ist und mir meine Schuld vergibt und ich will dann noch größer sein und sagen, nein, diese Vergebungslosigkeit, das ist aber mein Ding. Und in dem Moment konnte ich, loslassen. Das war ein sehr, sehr heftiger Moment. Das war letztendlich eine wunderschöne Gotteserfahrung, dass ich gesagt habe, Gott ist größer als ich und diesen letzten Rest an Hochmut, den muss ich jetzt sein lassen. Und dann konnte ich mir vergeben.
Wenn wir könnten, eine schwere Schuld würden wir immer gerne rückgängig machen, aber dann sehen wir doch, irgendwie schafft Gott es dann doch etwas Gutes daraus zu machen. Vielleicht ist es genauso, dass wir dem auf das Kreuz Jesu auch schauen können, nicht? Das, wo, da gibt es ja in der Osternacht diesen Gesang am Anfang eben glückliche Schuld. Mhm. Das heißt, da wird nicht gesagt, dass das, was gemacht wurde, gut ist. Aber aus der Schuld ist etwas Glückliches geworden am Ende. Kannst du diesen Gedankengang dann so, der eben da auch in der Osternacht besungen wird, irgendwie nachvollziehen?
Also was ich mir nie hätte träumen lassen, dass aus dem, was ich alles angerichtet habe, nochmal irgendetwas Gutes entspringt. Und ich habe dann aber selbst so viel Gutes erfahren und hoffe auch, dass ich dazu beitragen kann, dass andere Gutes erfahren, dass ich mittlerweile gemerkt habe, Gott, ist es möglich, aus allem etwas zu drehen ins Gute, und er tut es auch. Man muss es nur wollen und mitmachen und offen sein dafür und sich selber den Weg nicht verbauen und auch anderen nicht. Also Gott hilft dabei, aus schlechtesten Situationen das Beste zu machen.
Das war Pedro Holzhey, der Leiter von der Vereinigung Set Free, der erzählt hat, wie er Gefangenen hilft, indem er ihnen Zugang zum Programm von Radio Horeb gibt. Gleich nach einer Musik hören wir eine weitere gute Tat, die wir in diesem Advent vorgestellt haben. Jetzt ist erstmal für euch hier David Crowder mit dem Lied Here's My Heart. Here's My Heart, Lord, gesungen von David Crowder. Wir hören jetzt hier in der Spurensuche beim Abend der Jugend auf Radio Horeb eine weitere gute Tat an. Das bedeutet eine Möglichkeit, wie man die Nächstenliebe leben kann. Und zwar stellen wir euch jetzt Diakon Lothar Wilczek vor. Er ging für 25 Jahre nach Kenia, um jungen Paaren zu helfen, ihre Hochzeit zu finanzieren, also den Brautpreis zu zahlen. Denn schließlich konnten sie erst dann die Sakramente empfangen. Das Interview mit ihm geführt hat Claudia Kiesel.
Diakon Lothar Wilczek, Sie sind gebürtiger Sachse und Sie sind 1940 geboren, 1940er Jahrgang.
Das ist richtig, und ich bedanke mich für das Gespräch, was mir hier gestattet wird, mit Ihnen zu führen. Ich bin tatsächlich gleich nach der Wende nach Kenia gegangen. Aber vorher sollen Sie wissen, ich bin auch Diplom-Ingenieur für Elektronik und Elektrotechnik und habe in der DDR und über die politische Wende hinaus den elterlichen Betrieb geleitet und sehr viel Geld verdient. Und da es in der DDR so gut wie keine Diakone gab, das war staatlicherseits ein Problem, aber auch kirchlicherseits, haben unsere Bischöfe uns nicht als Diakone geweiht, sondern uns die Hand gegeben und beauftragt. Und so waren wir Diakonatshelfer. Und so war ich 18 Jahre in der DDR Diakonatshelfer, habe Theologiestudium absolviert, aber eben ohne Stola haben wir Außenstellen, Gottesdienste gemacht und so weiter. Und nebenbei habe ich natürlich auch meinen Betrieb geleitet. Und als die Wende kam, bucht meine Frau Kenia. Naja, gut, so bin ich da mitgefahren. Und
so als Urlaub?
Urlaub, ja, der erste Urlaub nach der Wende 1989 war Kenia. So, und unser ganzes Leben lang wussten wir vorher schon, bevor wir in den Urlaub starteten, wo dort die nächste katholische Kirche ist und wo da Messe ist. Mhm. Aber in Kenia war das nun nicht so. Und da habe ich sofort in einem Hotel da so einen Beachboy angehauen. Ich sage, du hör mal, ich bin katholisch. Gibt es sowas hier? Kann man bei euch besonders in der Heiligen Messe gehen? Ja, sagt er, selbstverständlich. Ich bin auch katholisch. Du kannst gleich mit mir gehen. So, und da sind wir dort sonntags in die Messe gegangen und waren, wie sich dann herausstellte, später alle Touristen, die ich dann in diesen Gottesdienst eingeladen hatte, so begeistert von dieser Heiligen Messe. Es waren also über 1000 Personen, die da zu der Messe da waren. Tiefe Frömmigkeit, tiefe Gläubigkeit. ich war sprachlos. Aber es gingen recht wenige zur Heiligen Kommunion. Und nach der Heiligen Messe fragte ich meinen Begleiter Ben, ich sage, du hör mal, ihr seid so fromm, das ist ja beeindruckend. Warum gehen denn so wenige zur Heiligen Kommunion? Na, sagte, das kann ich dir sagen, weil wir alle in schwerer Sünde leben. Oh, sag ich, in schwerer Sünde, wie soll denn das? Naja, sagte, das ist ganz einfach. Wir sind solche arme Schweine, wir können nicht heiraten und leben so wild zusammen. Und haben Kinder, sagt er, ich habe ja auch schon einen Sohn und lebe mit der Sarah zusammen. Ich sage, da heirate doch. Und er sagt, um Gottes Willen, das ist viel zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Ich sage, erzähl mir doch nicht, das ist ein Sakrament, das kostet doch nicht. Ja, sagt er, in der Kirche. Aber die Stammestradition, die Sarah hat einen ziemlich hellen Teint, die hat Oberschule besucht. Das kostet mich mindestens 15 Kühe und was weiß ich alles. Na gut, wir gehen nach Hause und hatten eine unruhige Nacht, meine Frau und ich. Und am anderen Morgen sagte die, du hör mal, wir werden den Ben die Hochzeit bezahlen, damit er zur Kommunion gehen kann. Naja, der Ben, der wollte das gar nicht begreifen, dass man so viel Geld ausgeben kann. Das waren dann 2000 D-Mark, mehr war das gar nicht. Ja. Und da vereinbarten wir das Jahr drauf, den März. Und da sagte er, es kommt gar nicht in Frage, im März ist die Leidenszeit unseres Herrn Jesus Christus. Da kann nicht geheiratet werden. Ja. Naja, sag ich mal, das hat mir alles, haben wir alles über Bord geschmissen. Und dann war der liebe Gott auch da wieder auf meiner Seite, denn der 19. März war gerade ein Sonnabend. Nun sind wir nach Kenia geflogen, meine Frau und ich, mit Deutsch, mit Englischkenntnissen, yes und no. Und sind auch ohne jemanden tot zu fahren mit dem Mietauto von Nairobi in Loitoitok am Kilimanjaro angekommen. Waren dann dort Trauzeugen. Es war eine unwahrscheinlich beeindruckende Feier. Am anderen Tag ziehe ich mich in die Kirche zurück, um nochmal alles Revue passieren zu lassen und nochmal eine Betrachtung zu machen. Und da ist mir nicht die Mutter Gottes erschienen. Es haben auch die Trompeten von Jericho geblasen. Aber es wurde um mich herum ganz furchtbar hell. Ich fing an zu zittern. Der Schweiß brach mir aus. Und über meinen Verstand hörte ich eine Stimme, Lothar, ändere dein Leben, du wirst in dem Land gebraucht. Nun höre ich bei diesen Situationen, wenn sowas passiert, erst immer meinen eigenen Vogel pfeifen. Ich sage, Menschenskind, dir hat der Heilige Geist dir was eingegeben. Und da habe ich das für mich behalten. Meine Frau, die aber zur gleichen Zeit in der Kaffeeplantage saß, kam ganz entsetzt zurück und sagte, du, hör mal, was denkst du, was mir jetzt passiert ist? Und da ist dasselbe Ereignis ihr in der Kaffeeplantage passiert, wörtlich. Und da haben wir gesagt, gut, entweder wir sind Heuchler oder wir gehen auf den Anruf Gottes ein. Sind nach Hause gefahren, haben den Betrieb verkauft. Und wenn bei der ganzen Sache wirklich ein Wunder geschehen ist, da war es der Verkaufspreis. Wir haben sehr, sehr viel Geld bekommen für den Betrieb. Ich habe 2/3 genommen, bin mit meiner Frau nach China gereist, habe mir dort ein Haus gekauft, habe mich beim Erzbischof gemeldet und habe gesagt, hör zu, hier bin ich, hier bleibe ich, der liebe Gott will das.
Also mehr wussten Sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Sie haben einfach
wie
die Mutter Gottes fast gehandelt.
Auf diesen Ruf bin ich dorthin gefahren. Ja. So, da kriegte natürlich mein Bischof Reinhold, kriegte Wind davon und blies mich zurück. Und machte mir klar, also ich sah nicht gut aus nach dem Gespräch wegen. Ich hätte also den Bogen überspannt, ohne ihn zu fragen, ohne kirchliche Erlaubnisse und so weiter und so fort. Aber er sah die Sache recht positiv trotzdem und sagte, du hör mal, am 15. August ist Maria Himmelfahrt, da weihe ich dich zum Diakon und dann gehst du im Auftrag des Auslandssekretariats nach Kenia im Masterdienst, weil da eine große deutsche Gemeinde entstanden ist.
Also bis zu dem Zeitpunkt waren Sie Diakonhelfer, aber noch nicht zum Diakon geweiht.
In der DDR gab es nur einen einzigen Diakon. Und alles andere waren Diakonatshelfer.
Und dem Bischof war es jetzt ein Anliegen, dass Sie, bevor Sie nach Kenia gehen, noch zum Diakon geweiht werden.
Nein, ich war, die Wende war ja schon vorbei. Wir kamen aus dem Urlaub zurück und haben das alles abgewickelt. Und dann sind wir nach Kenia gegangen, meine Frau und ich. Und von Kenia hat mich der Bischof zurückgerufen zu dem Gespräch und hat gesagt, hör mal, so geht das nicht. Du hast ja gar keine kirchliche Erlaubnis, dort irgendwas zu tun. Und da habe ich gesagt, nee, das stimmt. Aber der liebe Gott hat mich gerufen und ich habe so viel Geld, ich brauche das nicht. Nee, also ich sah nicht gut aus bei dem Gespräch. Und da hat er gesagt, das muss eine Ordnung haben, du hast die Ausbildung, ich weihe dich jetzt ordnungsgemäß zum Diakon. Mhm. Und dann gehst du im Auftrag der Bischofskonferenz nach Ugunda und leitest dann dort die deutsche Gemeinde.
Ugunda, das ist an der Südküste von Kenia.
Ugunda ist an der Südküste von Kenia, mitten im Touristengebiet. Zu der Zeit waren fast 4000 Deutsche dort angesiedelt, Deutschsprechende, Schweizer, Österreicher und Deutsche. Und da war schon ein Seelsorger vonnöten. Aber nun kam ja dazu, was ich vorher gar nicht eingeschätzt hatte, dass ich nicht sagen konnte, ich bin Diakon für die Waisen. Die Gemeinde hat 35.000 Glieder. Und so war ich ja Diakon auch für die Afrikaner. Und dort fing dann die schwere Arbeit an, die aber dann mich veranlasst hat, so lange dort zu bleiben. Weil ich aufgrund der Arbeit mit den Afrikanern ein ganz anderer Mensch geworden bin. Ich bin also ganz anders nach 25 Jahren zurückgekommen, als ich hingefahren bin. Ich war damals schon gläubig, da kann man nicht sagen, aber heute habe ich ein ganz anderes Glaubensfundament. Und das haben die mir dort unten erzogen.
Was können Sie sagen, was ist so generell anders an dem Glauben der Afrikaner?
Erstens mal ist Gott überhaupt nicht zu hinterfragen. Das ist einfach Fakt. Und die ganze Einstellung, ich will mal sagen, sie leben das Evangelium. Ein Beispiel, zum Karfreitag weinen die richtig aus voller Brust, wenn sie zur Kreuzverehrung gehen. Da richtig weinen die da. Und Ostern ist ein derartiger Trubel, das ist unbegreifbar. Sie leben ihr Christsein mit Leib und Seele. Ist kaum beschreibbar, wenn man das nie erlebt hat.
Hm. Was würden Sie jetzt heute unseren Hörern sagen, so als Tipp, wie kann man die Herzenstüren öffnen? Was kann man sich da bei den Afrikanern abschauen?
Tja, was kann man abschauen? Glauben wird geschenkt. Aber was kann man jetzt selber dazu tun? Wenn ich jetzt die eigene Familie so sehe, da sind ja nur einige, haben sich auch vom Glauben abgewendet. Wir haben hier eine andere Situation. Dort in Afrika ist das ganze Umfeld gläubig. Und hier fallen sie auf, wenn sie gläubig sind. Und die Menschen dort unten können ohne Gott gar nicht leben. Das können sie sich gar nicht vorstellen. Während hier die Leute ohne Gott ganz gut leben. Die Menschen glauben an Gott, weil sie ihn lieben. Und sie freuen sich, nach dem Tod Gott zu sehen. Und nicht, um ein anderes Leben zu kriegen. Das ist der große Irrtum, den die alle unterliegen. Naja, sie freuen sich, damit sie dann endlich mal einen Himmelschnitzel essen können. Sie freuen sich, all das zu sehen nach dem Tod, woran sie ihr Leben lang geglaubt haben.
Das war Diakon Lothar Wilczek, der nach Kenia ging und dort 25 Jahre lang war, um jungen Paaren zu helfen, ihre Hochzeit zu finanzieren. Er hat uns über seine Erfahrungen in diesem Land hier berichtet am Abend der Jugend in der Spurensuche. Und wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, dann geht auf unsere Homepage www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek und da dann wiederum den Podcast-Bereich. Denn wenn ihr diesen anklickt, werdet ihr sehen, dass die Spurensuche auch dabei ist. Und ab morgen steht dann für euch ein File zur Verfügung, damit ihr diese Sendung noch einmal anhören könnt. Es hat mich gefreut, dass ihr heute dabei wart. Euch alles Gute und bis zum nächsten Montag.